Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinem Gastgeber Thorsten Pretsch.
Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Zone 2 und darum, warum deine Uhr dich dabei ganz schön verwirren kann. Ein Thema, das in der Läuferbubble extrem diskutiert wird. Ich mache ja am Ausdauerclub regelmäßig ein Webinar. Das Webinar heißt Frag den Coach und das ist ein bisschen anders als das, was du sonst so unter Webinaren vielleicht kennst. Es läuft nicht mit mir vorne im Frontalunterricht und alle anderen stumm im Chat. Es läuft als echte Videokonferenz. Die Clubbies, so nenne ich ja unsere Mitglieder und sie nennen sich ja selbst auch so, die Clubbies, die sind dabei und stellen mir ihre Fragen und wir kommen auch ins Gespräch. Persönlich, direkt und richtig nah dran. Und ein Thema, das kommt in fast jedem dieser Webinare hoch. Sportuhren, Puls und Laufzonen, also Zonen beim Laufen. Die Uhr, die liefert dir ja Daten ohne Ende. Die große Schwierigkeit ist nur, wie liest du die eigentlich richtig? Genau darüber wollte ich eigentlich mal eine Folge machen. Und dann ist mir das passiert, was mir bei solchen Themen eigentlich öfters passiert, um ehrlich zu sein. Ich bin vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Je tiefer ich in die Recherche bin, desto klarer wurde, das kriege ich niemals in eine Folge rein. Jedenfalls nicht, ohne dich hier mehrere Stunden festzuhalten. Und das wollte ich dir natürlich nicht antun. Also ist daraus eine kleine Reihe geworden. 4 Episoden, die aufeinander aufbauen und das Ganze Stück für Stück einordnen. Heute also Folge 1 davon. Ich werde übrigens diese Woche 52. Ganz passend dazu, dass ausgerechnet ich jetzt eine Folge übers Alter und den Puls mache. Aber dazu später mehr. Fangen wir mal mit dem Gefühl an, also das Gefühl, das viele kennen. Du hast irgendwo aufgeschnappt, dass du in Zone 2 laufen sollst. Und weil es überall so ein bisschen als der heilige Gral im Ausdauersport verstanden wird. Also gehst du raus, läufst eine Runde und schaust dann auf deine Pulsuhr. Und sie zeigt bei dir Zone 3 an. Du wirst langsamer und langsamer. Und irgendwann läufst du fast im Schritttempo. Und die Uhr behauptet immer noch, du läufst in Zone 3. Und dann trabt vielleicht irgendwann mal jemand neben dir her, ungefähr in deinem Alter, plaudert locker vor sich hin und seine Uhr sagt Zone 2. Du fragst dich zu Recht, bin ich einfach unfit oder stimmt diese Zahl am Handgelenk irgendwie nicht? Ich kann dich an der Stelle schon mal beruhigen und ein bisschen entlasten. Sehr oft liegt es nicht an dir. Es liegt an der Zahl und um zu verstehen, warum, schaue ich mit dir heute drauf, woher die Uhr überhaupt ihre Zonen ermittelt. Und weil das der rote Faden ist durch die ganze Reihe, sage ich einmal ganz am Anfang, also mach es dir nicht komplizierter, als es ist, bitte. Zahlen und Zonen, das sind Hilfsmittel und nicht die ganze Wahrheit. Ja, aber wie funktioniert's nun? Also wie baut deine Uhr ihre Zonen eigentlich auf und wieso zeigt sie sie eigentlich so an? Also fast alle Uhren machen im Kern das Gleiche, egal ob Garmin, Polar, Apple oder Coros oder Suunto, was auch immer du für eine Smartwatch hast. Samsung gibt's auch noch. Die meisten, die teilen oder eigentlich alle teilen deinen Puls in 5 Zonen ein. Und diese 5 Zonen sind feste Prozentbereiche deines Maximalpulses. So ist zumindest der Standard. Also bei Garmin sieht die Werksvoreinstellung so aus. Zone 1 geht von 50-60% deines Maximalpuls. Zone 2 von 60-70%. Zone 3 von 70-80%. Zone 4 von 80-90%. Und Zone 5 ist alles über 90% deines Maximalpulses. Also ein Wert, dein Maximalpuls, 5 Bänder, berechnet, fertig. Die Sportart und das, was du eigentlich machst, ist dabei der Uhr völlig egal. Ja, und jetzt kommt der Haken. Diese ganze Einteilung hängt an einer einzigen Zahl, deinem Maximalpuls. Und den schätzt die Uhr standardmäßig über eine uralte Faustregel. 220 minus dein Lebensalter. Ist dieser Wert bei dir aber anders, ist das komplette Zonenraster verschoben. alle 5 Bänder rutschen dann irgendwie mit. Das klingt erstmal wenig spektakulär, ist aber in Wahrheit eine Kette von Schätzungen mit einigen Folgen. Damit du eine Orientierung hast, hier einmal das 5-Zonen-Modell und das Raster dazu, so wie wir es auch im Ausdauerclub nutzen. Ich packe dir die Tabelle auch in die Shownotes für alle, die keinen Videopodcast anschauen. Also auch wir teilen das Ganze in 5 Zonen ein. Und unsere Zone 1 ist die aktive Erholung und das ist alles bis 65% deiner maximalen Herzfrequenz oder RPE 1 bis 2. Was RPE ist und so weiter, komme ich noch. Die zweite Zone, das ist die Grundlagenausdauerzone, das ist der Bereich zwischen 65% und 75% deiner maximalen Herzfrequenz. Dort trainierst du deine aerobe Basis und deinen Fettstoffwechsel in erster Linie. Dann gibt es die Zone 3, das ist das aerobe Training, irgendwo zwischen 75% und 85% deiner maximalen Herzfrequenz oder eben RPE 6 bis 7. Das ist so ein bisschen dieser Bereich, den nennt man nicht Fisch und nicht Fleisch. Dort bist du schon ganz schön belastet, aber eben auch nicht richtig. Und dort hast du vor allen Dingen auch mehr Erholung notwendig als im Grundlagenausdauertempo. Dann gibt's Zone 4, das anaerobe Training. Das ist so der Bereich, ich gehe da immer da so bei uns von 85% bis 90% aus. Das ist RPE 8 bis 9. Das ist die typische, also der beginnt bei der typischen Laktatschwelle. Und dort trainierst du Tempo und vor allen Dingen auch Tempohärte. Und dann gibt's im Bereich 5, und das ist die maximale Intensität, das ist so alles über 90% deiner maximalen Herzfrequenz. Und das ist schon richtig brutal anstrengend. Beim RPE spricht man dann eben vom Maximum. Und im Prinzip ist das nur etwas, was du über eine Sprintdistanz, also sei es vielleicht bessere Trainierte, kriegen das auch ein paar hundert Meter hin. Aber ja, im Prinzip sind das nur kurze Intervalle oder eben auch Sprints. Und das ist wirklich was du zum Beispiel in einem Schlusssport hinbekommst. Und das Wichtige an der Stelle, wenn du jetzt nämlich zugehört hast, gibt es nämlich schon eine leichte Abweichung zu Garmin. Denn das Wichtige an dieser Stelle, diese Prozentgrenzen, das sind Konventionen, das sind keine Naturkonstanten. Sie weichen sogar zwischen verschiedenen Quellen wirklich leicht ab. Also wie du es jetzt auch schon gehört hast. Also bei Zone 2 steht mal 60% bis 70%. In anderen Quellen steht 65% bis 75% und das zeigt eigentlich auch ganz gut, dass Zonen im Prinzip grobe Landkarten sind. Fürs Laufen kommt noch was anderes hinzu. Also beim Laufen liegt dein Puls von Natur aus höher als in vielen anderen Sportarten. Schon dein Maximalpuls ist beim Laufen meist ein paar Schläge höher, als es zum Beispiel auf dem Rad ist. Deshalb setzt die klassische Trainingslehre die Grundlagenzone fürs Laufen auch etwas höher an, oft eben bis zu 75%, andere Quellen reden sogar von 80% deines Maximalpulses. Und diese Grundlagenzone nennt man auch GA1, hast du vielleicht schon mal gehört. Der Begriff ist durch die Sportohren etwas aus der Mode gekommen, in der klassischen Trainingslehre ist er aber nach wie vor sehr gängig. Deine Uhr weiß aber eben davon nichts. Die rechnet mit einer Einstellung für alle Sportarten. Fürs Laufen setzt sie die Werkszone 2 und damit oft ein bisschen zu tief. Und das finde ich persönlich ziemlich unglücklich. Wenn du dir die Tabelle anschaust, die ich eingeblendet habe, beziehungsweise eben die du auch in den Shownotes findest, findest du dort eben auch den RPE-Wert. Ich habe es ihm ja hier und da mal genannt. Also das ist die gefühlte Anstrengung auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1 ist nichts anstrengend und 10 ist maximale Anstrengung. Aber dazu kommt übrigens in dieser Reihe noch eine ganz eigene Folge. Also bis hierhin mal kurz zusammengefasst. Deine Uhr rechnet ihre 5 Zonen aus einem einzigen Wert, deinem Maximalpuls. Und den schätzt sie standardmäßig über 220 minus Lebensalter. Ist diese Zahl schief, ist alles schief. Und jetzt schauen wir eben genau auf diese Zahl, also den Maximalpuls. Denn dieser ist wackeliger, als die meisten denken. 220 minus Lebensalter ist also die Formel. Und diese Formel ist halt erstmal nur eine Formel. Die trifft den Durchschnitt deines Jahrgangs. Und das ist ein großer Unterschied. Und warum sage ich das? Sorry, Ich muss das jetzt mal kurz etwas mathematisch machen. Also jetzt für alle, die da irgendwie jetzt sagen, oh mein Gott, jetzt fängt er mit Mathematik an. Tut mir leid, ganz entspannt, ich halte es kurz, versprochen. Es gibt in der Statistik so eine typische Formel, die sieht aus wie eine Glocke. Die kennst du wahrscheinlich noch aus der Schule. Sie heißt Normalverteilung oder du hörst sie auch hier und da mal unter Gaußscher Normalverteilung. Und die Normalverteilung beschreibt etwas, das dir aus dem Alltag total vertraut ist. Bei den meisten Dingen sammeln sich ganz viele Leute in der Mitte. Und nach außen hin, an den Rändern, werden es immer weniger. Nimm die Körpergröße zum Beispiel. Die allermeisten Männer sind zum Beispiel irgendwo um die 1,80 Meter. Ein paar sind 1,90 Meter, ein paar sind 1,70 Meter. Und ganz wenige sind über 2 Meter oder eben gar unter 1,60 Meter. Wenn du das ausmalst und dann eben die Anzahl der Menschen in diesem Bereich mit reinmalst, dann kommt genau diese Glockenform raus. Ein großer Berg in der Mitte und zu beiden Seiten wird es immer flacher. Und beim Maximalpuls ist es genau dasselbe. 220 minus Alter trifft nur die Spitze von diesem Berg, also den Durchschnitt. Aber kaum jemand sitzt eben genau da oben drauf. Die meisten liegen bis zu 10 Schlägen daneben. Manche sogar 20 Schläge. Nach oben oder nach unten. Ein 40-Jähriger kann in Wirklichkeit irgendwo zwischen 140 und 200 Maximalpuls haben. In Ausnahmefällen sogar noch weiter daneben. Und ist trotzdem völlig gesund. Und es hat auch nichts mit der Fitness zu tun. Der Merksatz dazu, du bist nicht der Durchschnitt. Du bist irgendein Punkt auf dieser großen Kurve. Bei mir zum Beispiel passt das der Durchschnitt einigermaßen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich noch 51, da sagt die Formel 169. Und mein echter Maximalpuls liegt bei etwa 173, also so ungefähr 4 Schläge drüber. Das ist noch absolut okay. Aber genau da fängt eben schon die Scheingenauigkeit an. Nämlich in dem Moment, in dem ich die Zonengrenzen zu ernst nehme. Und dann gibt es die, bei denen die Formel eben richtig daneben liegt. Ein guter Freund von mir ist auch über 40 und hat immer noch einen Maximalpuls von deutlich über 200. Er ist kerngesund, hat keinerlei Einschränkungen. Das ist aber eben einfach so bei ihm. Und das ist der Punkt, den ich hier wichtig finde. Ein hoher oder ein niedriger Maximalpuls ist zu einem großen Teil genetisch bestimmt. Er sagt erstmal nichts über deine Gesundheit und auch nichts über deine Fitness aus. Er ist einfach eine Rechengröße für die Zonen. Mehr nicht. Und bei Frauen hat man mittlerweile festgestellt, dass diese Formel 220 minus Lebensalter noch ungenauer ist. Aber dazu sage ich gleich was. Weil viele das nicht wissen, kurz zu diesen Formeln, die eben da draußen kursieren. Also 220 minus Lebensalter haben wir ja gerade schon besprochen. Und diese Formel wurde zum Beispiel nie in einer Studie bestätigt. Schon sehr verdächtig. Entstanden ist es mal irgendwann als eine Faustregel in den 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es gibt genauere Formeln, wie zum Beispiel die Tanaka-Formel, benannt nach dem Forscher Hirofumi Tanaka. Der hat Anfang der 2000er die Daten von über 18.000 Menschen zusammengetragen, also richtig viele, und daraus eine bessere Faustregel gebaut. Die geht so, 220 minus 0,7 mal dein Alter. Klingt ein bisschen komplizierter, ist es aber eben, ist nur ein bisschen mehr Kopfrechnen am Ende. Oder du nimmst halt einen Taschenrechner. Der Trick dahinter, der Maximalpuls sinkt mit dem Alter langsamer, als die alte Regel behauptet. 220 minus Alter zieht er jedes Jahr einen ganzen Schlag ab. Bei Tanaka sind es eben nur 0,7. Und deshalb passt sie gerade für ältere Läuferinnen und Läufer ab 40 in der Regel deutlich besser. Bei mir zum Beispiel 208 minus 0,7 mal 51 oder nehmen wir jetzt einfach mal an 52. Das sind rund 172. Und mein echter Wert liegt bei etwa 173. Also es ist ein ziemlich genauer Volltreffer. Und dann gibt es noch die Formel, über die gerade wirklich sehr viele reden und die für Frauen gedacht ist. Die heißt Gulati-Formel nach der Kardiologin Marta Gulati, die sie 2010 veröffentlicht hat. Die geht so, 206 minus 0,88 mal Alter. Der Gedanke dahinter hat sogar was für sich, denn die alte Formel 220 minus Alter wurde damals fast nur an Männern getestet und ausprobiert. Nur am Ende streut auch die Gulati-Formel so stark, dass der Unterschied im Alltag ziemlich verschwimmt. Also bei mir käme da eben 206 minus 0,88 mal 52 raus, also rund 160. Das sind 13 Schläge unter meinem Wert. Aber ich bin auch ein Mann. Wenn du eine Frau bist, ist sie sicherlich eine gute Orientierung. Problem bei der Streuung ist, das Problem ist, dass es eine Streuung gibt es eben mit allen Formeln. Und diese Streuung, von der ich am Anfang gesprochen habe, ist auch unabhängig von deiner Sportuhr. Also Garmin, Apple, Polar, die nehmen standardmäßig diese Formel 220 minus Alter und beginnen von da an ihre Messwerte zu nehmen. Also die meisten Uhren korrigieren den Wert später dann Stück für Stück. Deswegen ist es auch wichtig, die Uhr oft und regelmäßig zu tragen und vor allen Dingen dich auch hier und da mal richtig auszubelasten. Und indem sie halt deine Aktivitäten mittracken und mitrechnen, wird der Wert unter Umständen leicht korrigiert. Und damit wird es schon mal ein bisschen genauer. Und du kannst ihn theoretisch auch an allen Uhren von Hand einstellen, wenn du ihn zum Beispiel mal irgendwie ermittelt hast. Und das machen aber fast wenige, die wenigsten. Und ab Werk steckt eben immer diese wackelige erste Formel drin. Und das erzählt dir komischerweise kaum jemand, der auf Social Media von Zone 2 predigt und dass dieser Lauf das Nonplusultra ist, mit der Folge, dass viele total verunsichert sind, weil ihre Uhr eben etwas ganz anderes anzeigt. Und wäre das nicht schon genug Scheingenauigkeit, wird es jetzt gleich richtig verrückt. Denn es ist nicht mal so, dass alle Uhren dasselbe rechnen und einstellen. Es gibt nämlich drei gängige Methoden, wie deine Uhr aus deinem Puls Zonen macht. Und die kommen bei ein und derselben Person möglicherweise zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Die Methode 1 ist eben die Standardmethode, von der ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe, also eben die Prozent vom Maximalpuls. Die ist simpel, aber die Uhr ignoriert dabei zum Beispiel deinen Ruhepuls und auch dein Fitnesslevel wird komplett ignoriert. Steht sogar bei Garmin zum Beispiel direkt so in der Anleitung. Ruhefrequenz, also Ruheherzfrequenz, Fitness werden bei dieser Berechnung nicht beachtet. Dann gibt es die Methode 2 und die wird da schon ein bisschen interessanter. Das ist die Herzfrequenzreserve. Da nimmt die Uhr die Spanne zwischen deinem Maximalpuls und deinem Ruhepuls. Und weil ein niedriger Ruhepuls zum Beispiel ein Zeichen von Fitness ist, verschieben sich da die Zonen schon spürbar nach oben in der Regel. Und dann gibt's eben noch die Methode 3 und die rechnet über die Laktatschwelle. Das ist der Punkt, an dem sich in deinem Körper mehr Laktat ansammelt, als er abbauen kann. Das Schöne daran ist, diese Schwelle ist trainierbar. Sie wandert mit, wenn du fitter wirst. Der Maximalpuls tut das nicht. Also dort wird ein Laufanfänger genauso bewertet wie ein Profiläufer. Manche Uhren können diese Schwelle sogar selbst gut schätzen beziehungsweise über einen eigenen Test ermitteln. Meine Garmin Fenix 6 Pro kann das zum Beispiel und das ist bei den etwas teureren Modellen in der Regel auch wirklich überall dabei. Und das ist ein Test, den du wirklich durchaus mal hier und da machen solltest. Vor allen Dingen aber, Achtung, der ist sehr anstrengend. Den solltest du machen, wenn du schon ein bisschen Erfahrung, Lauferfahrung hast. Denn wie gesagt, also dieser Test ist schon echt hart. Er ist jetzt nicht extrem hart, aber er ist wirklich hart. Du solltest gut trainiert sein, um den zu machen. Und jetzt zeige ich dir mal, was das konkret heißt mit diesen drei Methoden. Und zwar an meinem Beispiel, weil ich das eben auch gerade nachgeschaut habe und weil es immer recht einfach ist, weil dort habe ich eben auch die Zahlen parat. Ich habe an meiner Uhr einfach mal die drei Methoden durchgeschaltet und mir angeschaut, wo dann jeweils meine Zone 2 zum Beispiel liegt. Beim Standard, also bei Prozent vom Maximalpuls, liegt meine Zone 2 angeblich zwischen 101 und 118 Schläge. Stelle ich auf die zweite Methode, die Herzfrequenzreserve, um, springt sie plötzlich auf 122 bis 135. Und über die Laktatschwelle lande ich bei 123 bis 137. Das ist ein Unterschied von rund 20 Schlägen bei ein und demselben Läufer mit ein und derselben Uhr am selben Tag. Und das lässt sich erklären. Das ist aber natürlich nicht so einfach, aber es lässt sich erklären. Also der Standard, der rechnet eben bei mir mit einem geschätzten Maximalpuls von 169. Der ist schon mal etwas zu niedrig als die Realität. Und er ignoriert, dass mein Ruhepuls mit 46 sehr niedrig ist. Das ist typisch für trainierte Menschen. Ein niedriger Ruhepuls ist einer der ehrlichsten Fitnessmarker, die es gibt. Und auch da gilt, die Entwicklung über die Zeit ist wichtiger als der einzelne Wert. Also in dem Moment, in dem beides mit reinkommt, also der echte Maximalpuls und der echte Ruhepuls, springt eben meine Zone 2 genau dahin, wo sie sich für mich eben auch richtig anfühlt. Nämlich um die 122 bis 137. Und deshalb nutze ich zum Beispiel nicht die Standardmethode, die bei Garmin eingestellt ist, sondern switche in den Einstellungen meiner Uhr auf die Herzfrequenzreserve oder auch auf die Laktatschwelle. Je nachdem, wie lang mein letzter Laktatschwellentest her ist, also wenn der schon etwas länger her ist, was im Moment der Fall ist, ich sollte das unbedingt mal wieder machen, dann bringt diese Messung auch einige Ungenauigkeit mit sich und deswegen nehme ich dann eher die Herzfrequenzreserve. Und ganz ehrlich, ich halte diese Standardeinstellungen von Garmin und Co., also das ist bei Polar und bei Apple nicht anders, für ziemlich theoretisch. Eben weil es sich auch nicht speziell aufs Laufen konzentriert. Es gibt andere Modelle, die setzen Zone 2 rauf bis zu 75% an. Und aus der Erfahrung sage ich dir, sehr viele laufen ihre lockere Runde irgendwo zwischen 70% und 75%. Und das ist auch völlig okay. Das ist kein Fehler, den du irgendwie korrigieren musst. Und jetzt kommt noch mehr Unsicherheit ins Spiel. Selbst die Messung an sich ist nicht so präzise, wie die Zahl vielleicht irgendwie vorgaukelt. Die Uhr misst deinen Puls in der Regel am Handgelenk mit einem optischen Sensor. Das ist praktisch, aber das ist eben auch ein bisschen ungenau. Diese Messungen sind zwar über die Jahre besser geworden, aber gerade bei kühlerer Haut oder auch bei niedriger Intensität in Bewegung rät die Uhr mehr, als dass sie so wirklich misst. Und auch nach oben raus stimmt es oft nicht. Also bei höherer Belastung unterschätzen diese Sensoren den Puls im Schnitt um etwa 6 Schläge, in Spitzen sogar um bis zu 16 Schlägen. Ein Brustgurt, also ein Pulsgurt um die Brust, ist da deutlich verlässlicher. Ebenso ein Gurt zum Beispiel am Oberarm. Also Hanna hat immer davon gesprochen oder hat das auch immer und macht das auch. Die trägt ihren Pulsgurt am Oberarm. Und ja, ich habe früher auch, wenn ich wirklich ganz intensiv nach Puls getrainiert habe, tatsächlich eher einen Brustgurt verwendet. Und ja, die Uhren sind in der Regel über die Zeit besser geworden, aber sie sind halt immer noch nicht optimal. Und gerade im Winter bei kaltem Wetter ist es etwas, was nicht funktioniert. Gut, sie müssen natürlich trotzdem auf die Haut tragen, aber sie funktionieren auch nicht, wenn du irgendwie so Tätowierungen hast oder vielleicht auch leichte eine Verletzung oder irgendwas. Das sind alles so Dinge, die das Ganze beeinflussen. Und tatsächlich ist es ja auch so, am Handgelenk, wenn du mal ganz ehrlich bist, das ist ganz schön weit weg vom Herz, denn du willst ja die Herzfrequenz haben. Und wenn du einen Pulsgurt hast, dann ist der ja viel näher am Herz und selbst die Messung am Oberarm ist natürlich auch viel näher. Und also wer wirklich extrem und genau nach Puls trainieren will, der macht eben das am besten mit einem Brustgurt oder eben einem Gurt am Oberarm. Und dann kommt nämlich noch etwas hinzu, das kaum jemand auf dem Schirm hat, die harten Grenzen zwischen den Zonen. Die Uhr macht ja einen klaren Strich. Also bis 118 als Beispiel bist du in Zone 2 und ab 119 bist du in Zone 3. Als ob im Körper da irgendwie ein Schalter in dem Moment umgelegt werden würde. So funktioniert aber natürlich dein Stoffwechsel nicht. Der geht nämlich fließend über und genau an diesen Grenzen wird die Scheingenauigkeit am größten. Ich hatte es zum Beispiel erst gestern wieder. Also es war draußen relativ warm, es waren 25 Grad. Ich bin abends gelaufen und es war auch ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit. Ich war aber richtig gut drauf. Ich bin locker gelaufen und meine Uhr hat trotzdem die ganze Zeit hin und her gependelt. So 60% der Zeit, also 2/3 ungefähr der Zeit, bin ich in Zone 3 gelaufen und 1/3 ungefähr in Zone 2. Also eigentlich zu schnell. Also immer, und ich bin aber immer irgendwie genau an dieser Schwelle gewesen. Und der Grund, der war die Hitze und die Luftfeuchtigkeit. Denn die treiben nämlich den Puls ein bisschen nach oben. Also 2-3 Schläge nur weniger und ich wäre komplett in Zone 2 gewesen. Und im Schnitt über den ganzen Lauf lag ich eben sauber in Zone 2. Also wenn ich nur den Durchschnitt des Pulses nehme, dann lag ich so dermaßen sauber in Zone 2. Also zumindest, wenn man meine Einstellungen beachtet und nicht eben diesen Garmin-Standard. Das zeigt eigentlich das ganze Problem auf einmal. Also harte Grenzen plus eine Zoneneinstellung, die eh nur geschätzt ist. Und das ist eben nur eine Sache, die im Webinar meiner Meinung nach auch für ein bisschen Erleichterung gesorgt hat. Denn dort gab es zum Beispiel auch einen Kommentar, letztens in einer Diskussion in unserer Facebook-Gruppe, da ist jemand 15 Kilometer bei 25 Grad gelaufen, mit einem Puls im Schnitt bei 120. Und die Uhr hat gemeldet, geringe Intensität. Rein aus Trainingssicht hat die Person aber einen super sensationell guten Lauf hingelegt. Und er war ziemlich verwirrt eben über diese geringe Intensität und hat ein bisschen suffisant sinngemäß gesagt, muss ich jetzt jedes Mal einen Marathon laufen, damit es eben nicht mehr eine geringe Intensität ist. Und die Auflösung entlastet enorm, denn Häufigkeit, Dauer und Intensität sind drei völlig verschiedene Dinge. Und wie oft du läufst und wie lange und wie weit und wie hart sich das in jedem Moment anfühlt, sind eben unterschiedliche Dinge. Und das, was Garmin als Intensität bezeichnet, ist eigentlich nur nichts anderes als der Moment. Der Moment dieses Laufes. Und wenn du halt einen geringen Puls hast, dann sagt er, du bist in geringer Intensität unterwegs. Dass das aber genau dein Laufziel ist und dass du es vielleicht über 15 Kilometer oder vielleicht gar noch länger machst und dementsprechend das natürlich in Summe ein richtig anstrengender Lauf ist, das wird eben gerne ignoriert oder beziehungsweise das sagt sie eben nicht. Und dann ist jemand vielleicht unter Umständen unsicher, wenn man noch nicht so erfahren ist, weil da steht eben dann geringe Intensität und dann denkt man, man hat nicht ordentlich trainiert. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dieser Lauf war wirklich sensationell gut und ein perfektes Zone-2-Training. Und eine Sache, die möchte ich auch noch kurz aufklären, sonst verwirrt sie sich eben beim nächsten Insta-Reel eines Lauftrainers wieder. Also wenn Profis oder Lauftrainer von Zone 2 schwärmen, dann meinen die eigentlich gar nicht, also manchmal gar nicht deine Zone auf deiner Uhr. Die meinen einen bestimmten Stoffwechselbereich knapp unter der ersten Schwelle. Das ist eine andere Definition. Es gibt also zwei verschiedene Dinge, die zufällig denselben Namen tragen. Und genau deshalb widerspricht sich das so vieles. Also gerade auch, wenn du eine Leistungsdiagnostik machst, da wird eben oft auch mit diesen Stoffwechselbereichen gesprochen. Mehr dazu kommt aber noch in der Reihe. Für heute reicht einfach mal, wenn dir Zone 2 wieder mal von deiner Laufuhr als Widerspruch vorkommt, dann liegt es eben oft daran, dass zwei Leute über dasselbe Wort verschiedene Sachen benutzen und am Ende es vielleicht auch eine gewisse Scheingenauigkeit gibt. Und damit klar ist, warum sich das langsame Laufen überhaupt lohnt. Langsames Laufen baut deine aerobe Basis auf. Es verbessert den Fettstoffwechsel. Und es macht dein Herz einfach ökonomischer. Das ist das Fundament deiner Ausdauer. Nicht das ganze Haus, aber das Fundament, auf dem eben alles andere steht und aufbaut. Und genau deshalb finde ich das Prinzip hinter dem Zone 2 Konzept absolut richtig und schlüssig. Also, dass wir uns da nicht missverstehen. Wenn aber du eine Sache aus diesem ganzen Zahlensalat, den es halt da trotzdem gibt, mitnimmst, dann diese, also deine Uhr, ist ein Messinstrument. Es zeigt dir die Messung in dem Moment und die Zahl am Handgelenk ist zudem ein wenig ungenau. Was dein Wert nämlich niemals ist, ist ein Urteil über dich. Also Zahlen und Zonen, das sind Hilfslinien, sie sind eben nicht die absolute Wahrheit. Wer zum Beispiel das Körpergefühl darüber völlig verliert, hat einen falschen Tausch gemacht aus meiner Sicht. Wenn du es wirklich genau wissen willst und mit wirklich genau nach Puls trainieren willst, dann kommst du um eine Leistungsdiagnostik bei den Profis nicht umhin. Nur dort kann wirklich genau ermittelt werden, wo deine Bereiche wirklich liegen. Doch das kostet nicht nur einiges an Geld, es macht auch nur dann Sinn aus meiner Sicht, wenn diese Tests auch regelmäßig gemacht werden. Und das passiert zum Beispiel bei den wenigsten. Also wenn du mal einen Test einmal alle paar Jahre machst, dann ist das halt eine ungefähre Richtwert, aber wieder mal am Ende nur eine Scheingenauigkeit. Und insgesamt kann der Test aber auch trotzdem Ungenauigkeiten enthalten. Und zwar selbst dann, wenn die Profis den ordentlich durchführen, wenn du zum Beispiel nicht in der Lage bist, dich richtig auszubelasten. Das haben tatsächlich nicht wenige Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer, die jetzt gerade so im unteren Leistungsniveau sind. Die sind es gar nicht gewohnt, weil sie es auch nie machen und noch nie gemacht haben, sich richtig, richtig auszubelasten. Und dann macht so ein Leistungsdiagnostiktest am Ende eigentlich auch gar keinen Sinn, weil die Werte in der Regel auch nichts Richtiges ausliefern. Also ich habe mit meiner langjährigen Erfahrung als Lauftrainer schon einige Auswertungen gesehen, wo ich genau gesehen habe, ja, da mag der Anfang noch gestimmt haben, aber irgendwie oben raus hat das hinten und vorne nicht mehr geschafft, weil die Person sich eben nicht ausbelasten konnte. Ja, deswegen, also wenn du diese Zone 2 Sachen auch von deiner Uhr so als das Absolute nimmst und die absolute Wahrheit nimmst, dann möchte ich dich darum bitten, etwas vielleicht ein bisschen zurückzutreten und diese Scheingenauigkeit zumindest darüber informiert zu sein und zumindest das in Kauf zu nehmen und zu sagen, ja Moment, mir ist es bewusst, das ist jetzt kein Gesetz, sondern das ist eben nur ein Richtwert. Und hier ist genau ein Punkt, an dem ich auch kurz über einen Ausdauerclub reden will, nicht als Werbeblock, sondern weil es hier einfach richtig gut passt. Also eine Sportuhr gibt dir Zahlen, ein guter Trainingsplan gibt dir eine Struktur. Aber was dir kein Gerät geben kann, ist die Einordnung dieser Zahlen. Also jemand, der dir sagt, diese pendelnde Zone gestern, Wie ist das? Kein Problem, es war in dem Fall die Hitze. Genau das passiert eben bei uns im Webinar, im Austausch, in den 1-zu-1-Gesprächen. Da sitzt ein Mensch, also konkret ich, der die Zahlen eben für dich auch einordnen kann. Und eben kein Algorithmus, der einen Lauf in Zone 2 als exzellent und den nächsten Lauf mit nur 2 Pulsschlägen mehr im Schnitt und damit in Zone 3 als katastrophal bewertet. So funktioniert Training nicht und deswegen funktionieren aus meiner Sicht auch die meisten Trainings-Apps nicht so richtig. Zumindest nicht so, wie es die Hersteller gerne vorgaukeln würden. 2 Fragen bleiben vielleicht zum Schluss noch übrig zu dem Themenkomplex. Das ist zum einen, brauche ich denn überhaupt eine Sportuhr? Ganz kurze und ehrliche Antwort, nein, brauchen tust du sie nicht. Also eine Uhr ist ein schönes Werkzeug, wenn du die Zahlen eben richtig einordnest, vor allen Dingen, um Trends über Wochen zu sehen. Aber du kannst genauso gut auch nur nach Gefühl laufen. Wenn dich die Zonen mehr verunsichern, als dass sie dir helfen, dann lass sie ruhig mal für ein paar Läufe einfach weg. Das kann richtig befreiend sein, sage ich dir. Und welche Zahlen am Ende auf der Uhr ist denn überhaupt die verlässlichste, ist auch die nächste Frage. Und wenn ich da einen nennen müsste, dann ist es der Ruhepuls. Also den misst deine Uhr sogar ganz ordentlich, also da zumindest wenn du sie immer trägst, also zum Beispiel auch in der Nacht. Und er ist ein ehrliches Zeichen dafür, wie es um deine Grundlagenausdauer steht. Also wie gut du letztendlich auch trainiert und fit bist. Aber, und das ist mir wichtig, schau bitte nicht auf den einzelnen Wert. Also mach da auch nicht einen Wettbewerb, oh, ich habe 40, oh, ich habe 50, oh, ich habe 60. Auch diese Werte sind zu einem gewissen Maße erstmal genetisch vorbestimmt, aber sie passen sich eben aufgrund deiner Fitness an. Und deswegen ist es nicht wichtig, dich mit anderen zu vergleichen, sondern die Entwicklung, also deine persönliche Entwicklung über die Zeit sich anzuschauen. Also ob da letztendlich 46 oder 55 steht, ist erstmal fast egal. Wenn dein über Monate dein Ruhepuls langsam runtergeht, das sagt dir viel mehr und das sagt dir zum Beispiel auch, dass du richtig gut trainierst. Also, zum Schluss auf den Punkt, die Zahl am Handgelenk ist kein Urteil über dich oder über dein Training. Du kannst deine Uhr als Werkzeug nutzen, ohne ihr blind zu glauben. Und in der nächsten Folge geht es eben mit einer Sache weiter, die fast alle betrifft. Warum die meisten von uns Hobbyläufern trotzdem eigentlich immer zu schnell unterwegs sind und was dabei passiert und was eben auch nicht. Also es wird in der nächsten Folge eher ein bisschen noch praktischer. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, das System hinter dem Ausdauerclub mal auszuprobieren, so ganz ohne Mitgliedschaft und ohne Abo, wir haben gerade unseren Sommerkurs am Start. Also 8 Wochen Training im Sommer mit Trainingsplan, mit Fitnessworkouts und das Ganze für nur 25 Euro. Also eine ganz entspannte Gelegenheit, um zu schauen, ob diese Art, wie wir im Ausdauerclub trainieren, für dich das Richtige ist. Alle Infos findest du unter www.ausdauerclub.de/Sommerkurs. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Dann sage ich danke, dass du heute dabei warst und bis zur nächsten Folge. Ciao.